Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane. Schönen guten Tag. Es ist ein Schritt des Entgegenkommens. Chinas Nationaler Volkskongress will mit einem neuen Gesetz zu ausländischen Investitionen den Handelsstreit mit den USA entschärfen. Der Entwurf sieht zum Beispiel ein Verbot unrechtmäßiger Technologietransfers vor. So rum. Unterdessen zeigen sich in der Realwirtschaft immer stärker die Auswirkungen des Konflikts, jüngst in Chinas Exportzahlen. Die sind eingebrochen. Und wir fragen heute an der Börse, ob wir vor einem globalen Abschwung stehen. Außerdem fragen wir, wie Frauen an den Finanzmärkten vertreten sind. Und in unserem Firmenporträt stellen wir einen Autobauer aus Nordkorea vor. Die amerikanische Telekom-Tochter T-Mobile US und der Konkurrent Sprint wollen eigentlich noch in der ersten Jahreshälfte fusionieren. Noch aber fehlt die Zustimmung des US-Justizministeriums und der Telekom-Aufsicht FCC. Letztere verzögert jetzt ihre Entscheidung erneut. Ola Herrmann mit Einzelheiten.
Es ist eine unendliche Geschichte. Die Tochter der deutschen Telekom, T-Mobile US, will mit dem US-Rivalen Sprint zusammengehen. Doch die Hochzeitspläne geraten ins Stocken. Denn die amerikanische Telekommunikationsaufsicht FCC muss grünes Licht für den Zusammenschluss geben. Die Behörde nimmt sich aber noch mehr Zeit für die Entscheidung. Zuletzt machten einige US-Senatoren Stimmung gegen den 26 Milliarden Dollar schweren Zusammenschluss. Denn T-Mobile US und Sprint, die Nummer 3 und die Nummer 4 auf dem amerikanischen US-Mobilfunkmarkt, würden den Wettbewerb gefährden, hieß es. Die Kritiker befürchten steigende Preise für die Kunden, nachlassende Innovationen und Jobverlust, wenn sich die beiden Unternehmen zusammentun. Vor allem kleine Unternehmen, Gründer und Privatleute würden leiden, wenn die Marktmacht bei einer Handvoll gigantischer Konzerne gebündelt würde. Schon in den letzten Jahren waren zwei Fusionsanläufe von T-Mobile US und Sprint gescheitert.
Ola Herrmann, die US-Telekom-Aufsicht setzt die Prüfung der Sprint- und T-Mobile-Fusion aus. Frage an Konrad Busen an der Frankfurter Börse. Als Zeichen der Gründlichkeit oder als Verzögerung? Wie wird das an der Börse aufgefasst?
Also für T-Mobile USA, die Aktien sind ja unabhängig von der deutschen Telekom an der Börse gelistet, da wird das eher negativ gesehen heute. Der Aktienkurs hier in Frankfurt fast 3% im Minus. Für die deutsche Telekom selbst sehen die Anleger das Ganze lockerer. Der Aktienkurs heute 0,5% im Plus.
Chinas Exporte sind zum Jahresanfang eingebrochen. Gestern hat schon die EZB ihre Aussichten für die Eurozone nach unten korrigiert. Verdichten sich die Anzeichen für einen Abschwung?
Ja, die Frage gebe ich gleich weiter an den Mann, der hier neben mir sitzt. Es ist Jochen Rotenbacher, Portfolio Manager, also einer der Geldentscheider bei der Vermögensverwaltungsfirma Prisma Investment. Herr Rotenbacher, gibt es Zeichen für eine Negativspirale nach unten wirtschaftlich gesehen, nachdem wir heute gelernt haben, dass die Exporte Chinas so stark eingebrochen sind?
Also einen wirtschaftlichen Absprung auf globaler Ebene gibt es ja schon seit geraumer Zeit. Das ist jetzt ein weiterer Baustein darin, wobei man diese Zahlen aus China auch nicht überbewerten soll. Zum einen haben wir das chinesische Neujahr in der Zeit gehabt, was zu Verzerrungen führt. Und auch der Handelskonflikt mit den USA hat möglicherweise zu Vorzieheffekten geführt. Sprich, dass im Dezember schon Waren nach USA transportiert wurden, die eben jetzt nicht mehr transportiert wurden. Also von daher würde ich diesen Monat an sich nicht überbewerten. Aber dass sich die Indizien für einen weiteren globalen konjunkturellen Abschwung verstärken, das ist unbestritten.
Das heißt, der Druck wächst auch auf, zumindest die Chinesen, mit den Amerikanern irgendwie zu einem Deal zu kommen.
Absolut. Es ist erstaunlich, dass man noch keinen Deal jetzt gesehen hat, denn auf beiden Seiten wächst der Druck, einen Deal zu berichten. Beide brauchen Erfolge und müssen diese Unsicherheit auch aus der Wirtschaft nehmen. Und deswegen ist es erstaunlich, dass es bisher wurde ja mehrfach aus den Verhandlungen berichtet, dass man sich näher kommt, dass man offensichtlich noch nicht zu einer Vereinbarung gekommen ist.
Wäre das eigentlich gut für Europa, wenn China und USA sich einigen? Man könnte sich ja vorstellen, dass wenn die eine Einigung haben, dass dann die Chinesen sehr viel lieber mit den Amerikanern Geschäfte machen als mit uns.
Also ganz klar kann man das nicht sagen, aber also es wäre vor allen Dingen für die ganze Welt mal eine Erleichterung, wenn man diese Unsicherheit vom Tisch hätte. Aber man kann natürlich auch nicht ausschließen, dass der Herr Trump sich dann Europa vornimmt und vielleicht mit Autozellen kommt, die er schon mehrfach angedroht hat, um da seine America-First-Politik umzusetzen. Also so ganz klar, wie das dann für Europa ausgeht, ist das nicht.
Deutschlands Wirtschaft bekommt das alles besonders zu spüren. Heute haben das Statistikamt und auch der Maschinenbauverband über einen starken Rückgang bei den Neuaufträgen informiert. Auch das chinesisches Neujahr oder doch eine wirklich negative Nachricht für die deutsche Wirtschaft, die deutsche Industrie?
Ja, also das produzierende Gewerbe in Deutschland hat schon seit geraumer Zeit eine Rezession oder einen Rückgang. Das wird nur aufgefangen durch den Dienstleistungsbereich. Ja? Also von daher ist diese Schwäche insgesamt nicht neu. Ist natürlich wieder ein Datenpunkt, den man nicht überbewerten sollte. Ist nur, aber er zeigt in die Richtung, dass die Abschwächung offensichtlich weitergeht.
Vor diesem Hintergrund, finden Sie es richtig, dass die Europäische Zentralbank jetzt noch einmal mit besonderen Krediten für Banken auf den Plan tritt? Diese Kredite sollen ja ganz gezielt an die Realwirtschaft gegeben werden.
Das macht schon Sinn, aber man sieht auch in dieser Maßnahme, wie schwierig die Lage ist, dass die EZB eben solche Maßnahmen einführt.
Sagt Jochen Rotenbacher, Portfoliomanager bei Prima Investment. Vielen Dank.
Danke für diese Einschätzung auch von meiner Seite hier aus dem Kölner Studio. Herr Busen, kommen wir zurück zum Marktgeschehen. Was macht der DAX heute draus?
Der gibt 0,7% nach auf im Moment 11.441 Punkte. Und damit sieht es so aus, dass der DAX auch für die gesamte erste Märzwoche einen Verlust hinlegen wird. Das ist deswegen bemerkenswert, finde ich, weil es ja vorher im Januar und Februar zusammen rund 9% für den DAX raufging. Also hier hat sich diese Woche schon spürbar die Stimmung gedreht.
Die Allianz hat heute ihren Geschäftsbericht veröffentlicht. Die Zahlen waren schon vorab bekannt. Was also lernen wir Neues draus?
Wir lernen zum Beispiel, dass der Chef der Allianz, Bäte, jetzt mehr als 10 Millionen Euro bekommt. Mehr als doppelt so viel wie im letzten Jahr, dank eines sehr viel höheren Erfolgsbonus. Dass die Aktie der Allianz heute 1% verliert, hat aber eher damit zu tun, dass der Kurs bis vorgestern etwa auf ein Mehrmonatshoch gestiegen war und jetzt nutzen viele Anleger den Geschäftsbericht, Kasse zu machen. Apropos Boni, bei der Deutschen Bank sind den Mitarbeitern in den letzten Tagen die jährlichen Bonusbriefe zugestellt worden. Nach allem, was man hört, hier in Frankfurt ist die Gesamtsumme um mehr als 10% kleiner als im letzten Jahr. Das heißt, insgesamt dürfte die Deutsche Bank nun weniger als 2 Milliarden Euro an Boni auszahlen. Bei der Commerzbank, da wird im Moment viel hier in Frankfurt darüber geredet, was im Intranet gerade abgeht. Da überschlagen sich nämlich die außertariflich bezahlten Commerzbank-Mitarbeiter mit Kritik. Sie meckern darüber, dass auch ihre Boni kräftig gekürzt wurden. Zur Erinnerung vielleicht an unsere Hörer. Die Commerzbank wurde in der Krise vom Steuerzahler gerettet. Die Bundesrepublik ist immer noch ein großer Anteilseigner.
Ja, und das letzte Geschäftsjahr war ja auch nicht so wirklich Knorke bei der Commerzbank. Aber dann schauen wir jetzt mal auf Aktien, die Gewinner sind heute.
Ja, es gibt ein paar. Immerhin alles, was mit Immobilien zu tun hat, kann man sagen. In diesen wirtschaftlich wieder etwas unsichereren Zeiten setzen die Anleger auf einen der wenigen halbwegs sicheren Trends, den von steigenden Mieten. Im DAX sind etwa die Aktien von Vonovia erneut größte Gewinner. Gestern auch schon. Heute das plus 3,5%. Im MDAX geht es für die Immobilienunternehmen Aroundtown, Grand City Properties, beide englische Namen, aber deutsche Unternehmen. Außerdem Deutsche Wohnen, LEG und Tagimmobilien. Nach oben und zwar bis zu 3,5%.
Und dann fehlen uns noch die Entwicklung beim Euro, den deutschen Staatsanleihen und dem Goldpreis heute.
Der Eurokurs steht bei einem Dollar 12,15. Die Umlaufrendite der deutschen Staatsanleihen, also die zusammengerechnete Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die in Umlauf sind, da gab es heute eine ganz deutliche Bewegung wegen der Europäischen Zentralbank-Sitzung gestern und der Aussicht auf doch noch mal längere, großzügige Geldpolitik, ist diese Umlaufrendite wieder ins Minus gerutscht. Und zwar genau von plus 0,03% gestern auf heute minus 0,03%. Die Unze Feingold, da steigt der Preis heute um 7,05 Dollar auf genau 1.293,45 US.
Informationen von Konrad Busen aus dem Börsenstudio in Frankfurt. Vielen Dank. Heute reden wir noch weiter über Geld und zwar darüber, wie es zwischen den Geschlechtern verteilt ist. Beim Einkommen, das wissen mittlerweile viele Menschen, gibt es ein Ungleichgewicht. Männer verdienen gut 20% mehr als Frauen. Bereinigt um Teilzeitquoten, Berufswahl etc. sind es immer noch rund 6%, die also nur auf das Geschlecht zurückzuführen sind. Wie aber verhält sich das Geldverhältnis bei der Geldanlage? Investieren Frauen weniger? Und wenn ja, warum? Diesen Fragen ist Volker Hirt heute am Weltfrauentag nachgegangen. Und zwar auch in Frankfurt an der Börse.
Angenommen, es ist Krieg. Da sollten Aktien von Waffenherstellern doch Gewinne bringen. Warum nicht ein Kriegsgewinnler sein? Typisch Mann, findet Maria Rehberger von der Deutschen Bank. Denn Frauen denken anders.
Ich würde behaupten, dass wir sind ein bisschen vorsorglicher und irgendwie manche moralische Fragen, die sich Männer vielleicht nicht stellen, stellen wir ja jedoch. Und dementsprechend beeinflusst das natürlich auch die Financial Verhalten.
Aber inwieweit engagieren sich Frauen überhaupt am Finanzmarkt? Um diese Frage geht es bei der weltweiten Initiative Women in ETF, für die in Deutschland unter anderem Alice Hübener spricht.
Ich glaube, an einem solchen Tag wie heute hier an der Deutschen Börse und am Internationalen Frauentag geht es eher darum, Frauen zum Thema Finanzen als Gesamtes zu ermutigen.
Mehr Mut ist wie die Überschrift dieser Veranstaltung, an der heute Vormittag rund 200 Frauen aus der Finanzbranche teilgenommen haben. Laut einer aktuellen Studie bezeichnen sich mit 28% doppelt so viele Frauen wie Männer für völlig ratlos, wenn es um Geldanlagen geht. Annette Kliffmüller-Frank von der ICF-Bank erlebt es in ihrem Alltag.
Das ist so ein klassisches männerbesetztes Thema, denke ich. Frauen haben irgendwie Angst vorm Finanzmarkt. Die normalen Frauen, nicht diejenigen, die dort arbeiten.
Es sei kein Teufelswerk, predigt Corinna Witzel. Sie spricht für das Nationale Frauenkomitee der Vereinten Nationen. Investitionen machen Frauen schließlich auch unabhängiger. Dabei gehe es nicht um einen Geschlechter- oder Konkurrenzkampf. Das eben genau nicht. Frauen und Männer, da gäbe es ein gutes Potenzial für Synergien.
Man weiß, gemischte Teams haben bessere Erfolge, auch finanzieller Art und Weise. Und von daher sind diese unterschiedlichen Herangehensweisen das, was sich auch ergänzt in gemischten Teams.
Vielfach wird ja gerade in der Finanzbranche schon mindestens auf Augenhöhe gearbeitet. Es gibt immer mehr Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen deutscher Banken. Aber die Masse sei immer noch zu vorsichtig, meint Maria Rehberger.
Naja, das ist für Frauen schwierig, nach wie vor sich zu behaupten, sich so ein bisschen nach vorne zu bewegen. Also diese kleinen Worte, vielleicht und möglicherweise und so weiter und so fort, wo ein Mann vielleicht sagt, so, ja, unwidersprüchlich. Also eigentlich stehen wir uns selber im Weg.
Heute standen sie als Masse im Weg, den Männern, die im Frankfurter Wertpapierhandel noch immer mit Abstand in der Mehrheit sind und sich auf dem relativ kleinen Börsenparkett den Weg zu ihrem Arbeitsplatz bahnen mussten.
Volker Hirt über die Frage, was Frauen bei der Geldanlage vielleicht anders machen als Männer. Der Fahrdienstvermittler Uber muss in den Niederlanden eine Geldbuße zahlen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen mit Birgit Becker.
2,3 Millionen Euro sind es, die Uber zahlen muss für den Betrieb seines Handydienstes Uber Pop. Den gab es bis zum Jahr 2015. Die Staatsanwaltschaft in Den Haag sieht ihn als illegal an. Uber hat die Strafe akzeptiert und damit einen Prozess vermieden. Mit dem Handydienst konnte jeder mit seinem Auto Taxifahrten anbieten. Wie in Deutschland gibt es aber in den Niederlanden für Taxis Lizenzen. PS-starke Sportwagen, Luxuslimousinen, auch ein paar Elektroautos, Neuheiten aus der Zulieferbranche. All das ist zu sehen auf dem Genfer Autosalon. Wie alle Jahre wieder posieren an den Ständen auch auffallend gut aussehende junge Frauen. Ob sogenannte Hostessen als Autoaccessoire nicht mittlerweile ziemlich aus der Zeit gefallen seien? Die Frage hat die Marketingleiterin des Reifenherstellers Pirelli in Genf so beantwortet.
Ich denke, in der Automobilbranche ist das immer noch passend, dass die Fahrzeuge unterstützt werden. Wir haben jetzt keinen Kalender mit Parametern. Natürlich sind es eher große Ladies, die ein bisschen was Unterschiedliches dabei haben, von blond über brünett über rothaarige. Also darf das schon auch gut aussehen.
Die Marketingleiterin von Pirelli, Claudia Schwarzer. Passagiere der irischen Fluggesellschaft Ryanair dürfen bei Verspätungen leichter an eine Entschädigungszahlung kommen. Ryanair erkenne jetzt grundsätzlich alle Empfehlungen der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr rechtsverbindlich an, erklärte die SÖP, abgekürzte Einrichtung. Das habe Ryanair in einem Schreiben mitgeteilt, aber auch erklärt, dass dies nicht für laufende Gerichtsstreitigkeiten gelte. Die gibt es vor allem mit Blick auf Entschädigungszahlungen infolge von Streiks. Nach Informationen des Handelsblatts, das sich auf Konzernkreise beruft, plant VW für die Kernmarke VW Pkw ein neues Sparprogramm mit dem zusätzlichen Abbau von rund 5000 Arbeitsplätzen. Der Vorstand um VW-Chef Herbert Diess wolle von 2023 an 5,9 Milliarden Euro jährlich einsparen. Hier heißt es im Handelsblattbericht, VW lehnte einen Kommentar dazu ab.
Das waren Wirtschaftsnachrichten mit Birgit Becker. Danke. Und die über Pirelli, die schmerzt jetzt noch ein bisschen nach. In unserer Reihe Firmenporträt schauen wir aktuell auf die koreanische Halbinsel. Die beiden Länder im Norden und Süden, die unterscheiden sich grundsätzlich, nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Megakapitalismus mit Staatsverflechtungen im Süden. Tja, und im Norden? Da herrscht wohl Planwirtschaft, könnte man annehmen. Besonders viel ist ja nicht bekannt über Inneres aus Nordkorea. Unser Autor Fabian Kretschmer hat aber eine leichte Öffnung in einigen Bereichen beobachtet, zum Beispiel in der Automobilbranche.
Was Sie gerade hören, ist eine Fernsehwerbung des nordkoreanischen Autoherstellers Pyonghwa Motors. Schnell, bequem und sicher sei das neue Modell, schwärmt die weibliche Stimme in dem Video. Pyonghwa Motors ist der einzige PKW-Produzent Nordkoreas. Auf Koreanisch bedeutet Pyonghwa Frieden. Dementsprechend prangt auf den Autos ein Logo mit zwei Friedenstauben. 1998 wurde das Unternehmen als Joint Venture zwischen einem nordkoreanischen Automobilwerk und dem wohlhabenden Gründer der südkoreanischen Vereinigungskirche gegründet. Dieser wollte mit Pyonghwa Motors seinem ganz persönlichen Traum eines vereinten Koreas näher kommen. Doch bereits 15 Jahre später übertrug die Vereinigungskirche den Besitz vollständig an den nordkoreanischen Staat, aus wirtschaftlichen Gründen. Die Kim-Dynastie zeigte sich zunächst stolz auf seinen landeseigenen PKW-Produzenten. Als einer der ersten Firmen durfte Pyonghwa Motors öffentlich für ihre Produkte werben. Mittlerweile jedoch gehören Branding und Marketing für immer mehr nordkoreanische Firmen zum Alltag. Der Brite Andrew Abrahamian hat die wirtschaftliche Öffnung des Landes vor Ort mitbekommen. Mehrere Jahre lang organisierte er für die NGO Choson Exchange BWL-Workshops in Nordkorea.
Es gibt mittlerweile mehrere nordkoreanische Firmen, die in verschiedene Geschäftsbereiche expandieren. Air Koryo ist ein gutes Beispiel. Die Firma hat, wie der Name vermuten lässt, als Fluglinie angefangen. Mittlerweile führen sie Taxis, Logistikdienstleistungen und mehrere Gebrauchsprodukte wie Zigaretten.
Such as cigarettes and light manufactured goods, sagt Abrahamian. Das einst kommunistische Regime habe sich von einer reinen Planwirtschaft weit entfernt. Dies hat auch mit Diktator Kim Jong-un zu tun, der seit 7 Jahren an der Macht ist. Seine Schulbildung genoss Kim unter anderem in der Schweiz. Was mit ein Grund dafür ist, dass er seiner Bevölkerung so offen wie nie zuvor Wirtschaftswachstum und Wohlstand verspricht.
Kim Jong-un umgibt sich verstärkt mit Pragmatikern. Er ist viel mehr an Wirtschaftsthemen interessiert. Tatsächlich hat er einige Entscheidungen getroffen, die ein gewisses Wirtschaftswachstum ermöglicht haben.
Dazu gehören unter anderem eine grundlegende Landwirtschaftsreform. Kleine Bauernkollektive dürfen nun rund ein Drittel ihrer Ernteeinträge behalten und an den Märkten weiterverkaufen. Staatliche Betriebe dürfen in gewissen Rahmen die Löhne ihrer Mitarbeiter festsetzen. Eine schrittweise Öffnung zum Kapitalismus lässt sich beispielsweise in den Kaufhäusern der nordkoreanischen Hauptstadt erleben, weiß Nordkorea-Experte Abrahamian.
Department stores in Pyongyang have a wide range of products.
Kaufhäuser in Pyongyang verkaufen eine breite Palette an Produkten. Einige Kaufhäuser führen Luxusprodukte, andere richten sich eher an die Mittelschicht mit ganz gewöhnlichen Gebrauchsgütern wie Waschpulver oder Tiefkühlessen und Möbel.
Food items and furniture and that kind of thing.
Doch auch auf den Straßen des Landes lässt sich ein wirtschaftlicher Wandel beobachten. Waren noch vor wenigen Jahren Autos eine rare Seltenheit, gibt es mittlerweile in Pyongyang zu Stoßzeiten kleinere Staus. Die meisten Autos stammen aus China. Vereinzelt haben es auch Luxusmarken wie Mercedes trotz der Wirtschaftssanktionen ins Land geschafft. Zudem fahren noch immer ein paar alte Volvos auf den Straßen der Hauptstadt. Vor 45 Jahren hatte sich das Regime 1000 Stück aus Schweden liefern lassen, doch die Rechnung von damals bis heute nicht bezahlt. Die Autos von Pyonghwa Motors machen nur einen Bruchteil der Fahrzeuge auf den nordkoreanischen Straßen aus. Einige Experten glauben, dass die Produktionsbänder seit Jahren stillstehen. Selbst optimistische Schätzungen gehen von einer Produktion von maximal 1.500 Fahrzeugen pro Jahr aus. Es gibt überhaupt nur einen einzigen Pyonghwa Motors Händler in Pyongyang. Trotzdem führt der Autobauer dort ein gutes Dutzend Modelle, von Limousinen bis hin zu Geländewagen. Die Fahrzeuge gleichen jedoch auf frappierende Weise ausländischen Modellen. Einige lassen sich unschwer als Fiat-Abklatsch erkennen, andere wiederum haben den VW Jetta als Vorbild. Selbst die Radkappen und die Form der Scheinwerfer sind praktisch identisch. Die Autos kommen nämlich als Bauteile ins Land und werden in der Fabrik in der Hafenstadt Nampo nur mehr zusammengebaut. In einigen Fällen werden die Autos wohl direkt aus China importiert und nur mehr mit dem firmeneigenen Pyonghua-Logo überklebt. Dass sich die marode Lage von Pyonghua Motors in naher Zukunft entspannt, scheint angesichts der bestehenden Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea mehr als unwahrscheinlich. Auch Diktator Kim Jong-un wurde übrigens noch nicht in einem Pyonghua Motors Auto gesichtet. Er fährt zu offiziellen Terminen meist im Mercedes oder Rolls-Royce vor.
Fabian Kretschmer über homöopathische Dosen von Privatwirtschaft in Nordkorea. Jetzt werfen wir noch einen Blick in die Wirtschaftspresse. Ein Thema ist der Beschluss der Europäischen Zentralbank, angesichts der schwächelnden Konjunktur in Europa die Zinswende erneut zu verschieben und den Geschäftsbanken wieder vergünstigte Kredite zu gewähren.
Die Börsenzeitung schreibt: Das Problem an der gestrigen Entscheidung ist, dass die EZB ihren extremen Krisenmodus weiter zementiert. Sie läuft Gefahr, dass sie das Schicksal der Bank of Japan ereilt, die seit Jahren nicht aus den Null- und Negativzinsen und den breiten Wertpapierkäufen herausfindet. Um das zu verhindern, muss aber auch die Politik endlich mitmachen, mit kluger Fiskalpolitik, entschlossenen Strukturreformen und einer sinnvollen Vertiefung der Währungsunion. Der Nachfolger von EZB-Chef Draghi werde Ende des Jahres ein schweres Erbe antreten, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Einem echten Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik stehen in Europa strukturelle Faktoren entgegen. Die EZB unterstützt mit ihren Niedrigzinsen und Anleihekäufen faktisch die hochverschuldeten Staaten. Einen kräftigen Zinsanstieg könnte beispielsweise Italien nur schwer verkraften. Auch einige der immer noch unter Bergen fauler Kredite leidenden Banken in Südeuropa könnten eine Zinswende kaum überleben. Faktisch betreibt die EZB mit ihrer Nullzinspolitik eine große Umverteilung. Wenn Facebook-Chef Zuckerberg den Nutzern mehr Datenschutz und Privatsphäre verspricht, ist nach Ansicht der Süddeutschen Zeitung Vorsicht geboten. Wenn Nachrichten verschlüsselt werden, ist das ein Gewinn für die Nutzer. Doch es wäre blauäugig zu glauben, Facebook habe verstanden. Zuckerbergs Sinneswandel ist sicher nicht die Folge einer tieferen moralischen Einsicht. Vielmehr ist der Konzern nach diversen Datenskandalen von staatlicher Regulierung bedroht. In vielen Ländern drohen empfindliche Strafen. Die geplante Verknüpfung der Facebook-Apps könnte am Widerstand von Kartellbehörden scheitern. Nur deshalb sucht sich der Wolf einen Schafspelz. Zum Schluss ein Auszug aus dem Handelsblatt zum Weltfrauentag und dem immer noch niedrigen Frauenanteil in den Führungsetagen der Unternehmen. Die fadenscheinigen Argumente in den Geschäftsberichten sind der blanke Hohn. In jedem anderen Bereich setzen sich Managements strategische Ziele und kämpfen darum, diese auch zu erreichen. Nur bei der Gleichstellung gelten offenbar andere Businessgesetze. Es ist also mehr als angemessen, wenn Bundesfrauenministerin Giffey nun für jene Firmen hohe Bußgelder vorsieht, die weiterhin mit einer Nullnummer durchkommen wollen.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Wirtschaft am Mittag geht jetzt zu Ende. Nach den Nachrichten hören Sie hier ab 14.10 Uhr die Sendung Deutschland heute. Die Kollegen haben unter anderem Müllwerkerinnen aus ganz Deutschland getroffen. Allzu viele gibt es nicht. Und sie stellen einen Aufruf aus dem rheinischen Braunkohlerevier vor. Alle Dörfer bleiben, heißt er. Hier verabschiedet sich Silke Hane. Ich danke für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und sage Tschüss.